der Wohlstandsbildner-Podcast. Zu einer Zeit, in der Deutschland erst zum vierten Mal in seiner Nachkriegsgeschichte mehr als 50%, mehr als die Hälfte seines Bruttoinlandsprodukts für Staatsausgaben aufwendet und damit einen Rekord markiert, der nichts mit Wohlstand zu tun hat. Wir leben in einem Land, das wirtschaftlich inzwischen das Schlusslicht aller Industrieländer bildet und dazu noch überholt wird von Staaten, die vor wenigen Jahren als Schwellenländer galten. Ja, es gilt also, das Einzige, was wächst, ist der Staat. Das, was den Staat finanziert, das schrumpft. Und wer jetzt nicht beginnt, seine Finanzen abseits des Mainstreams in die eigenen Hände zu nehmen, der wird irgendwann erleben, wie andere über sein Geld entscheiden. Und genau darum geht es im heutigen Podcast. Das wird also kein gemütlicher Plausch über Geld, sondern soll ein Denkanstoß in 11 Teilen sein. Unbequem, ehrlich, manchmal provokant und ist doch immer eine Einladung zu selbstbestimmten Handeln. Teil 1. Das Spielfeld verstehen. Mit meiner Aufklärungsarbeit in den letzten 15 bis 20 Jahren verbinde ich eine konkrete Hoffnung, nämlich zum Ausdruck bringen zu können, dass finanzielle Bildung viel mehr ist als Anlageklassen zu verstehen, Zahlen, Steuern oder Renditen. Diese Finanzbildung nach institutionellem Vorbild, die will ich heute ergänzen mit einer Ebene, die auf den ersten Blick vielleicht langweilig aussehen könnte, trocken oder dröge, auf den zweiten Blick aber ganz schnell bedrohlich wirken kann. Denn das ist sie leider auch. Aber wer Wohlstand wirklich begreifen will, der sollte eben auch wissen, in welchem System dieser Wohlstand entsteht, welche Kräfte ihn umgeben. Ich nenne das Wetterlage, in Anlehnung an die Fliegerei, die sich für so viele Metaphern eignet. Oder weniger aviatisch ausgedrückt, es ist, als würdest du auf einem Spielfeld stehen, auf dem bestimmte Regeln gelten. Ja, du bist eine Spielfigur inmitten vieler anderer Figuren. Du kannst nicht beeinflussen, wie groß das Brett ist, wer die Spielregeln bestimmt und wie die Figuren gezogen werden, einschließlich deiner eigenen. Doch du kannst lernen, die Züge zu verstehen, die nächsten Züge vorherzusagen. Und du kannst lernen, einzuschätzen, inwieweit diese Spielzüge dich als Spielfigur betreffen. Entscheidend ist, nur wenn du die Spielregeln kennst, hast du einen Durchblick, was läuft. Und kannst die Regeln vielleicht für dich nutzen. Oder wenn das nicht geht, kannst du dich den Regeln wenigstens entziehen. Und das heißt, als Wohlstandsbildner kannst du dich vielleicht rechtzeitig vom Brett nehmen, bevor das ganze Spiel kippt. Nun, wir alle leben ja in einem Umfeld, das in den letzten Jahren ein ganz neues Verhältnis zwischen Bürger, Staat und Geld entwickelt hat. Da hat sich viel verändert. Und diese Veränderungen, die kommen so ganz leise daher, so schrittweise, wie auf Samtpfoten. Meistens so, dass es im Alltag kaum auffällt. Die europäische Politik nennt es dann Transparenz, Schutzmaßnahme, Harmonisierung, Regulierung. Für den einzelnen Menschen aber bedeutet es vor allem eins, Sichtbarkeit. Denn immer mehr unserer Lebensbereiche werden vermessen, bewertet, registriert. Und ein Bereich bietet sich dafür besonders an. Aus drei Gründen. Erstens, weil er aus Zahlen besteht, die naturgemäß am leichtesten vermessen werden können. Zweitens, weil er von überragender Bedeutung für unser Leben in dieser Gesellschaft ist, weil Leben, Überleben und unsere Art zu leben von diesem Bereich abhängen. Und drittens, weil in keinem Bereich unseres Lebens so leicht eingegriffen werden kann und damit bestimmt werden kann, wie wir leben. In welchem Bereich meine ich? Na natürlich, den finanziellen. Das ganz große Kontrollding ist unser Geld und das Vermögen, das wir besitzen. Also gehört mehr denn je zur finanziellen Bildung nicht mehr nur, wie man klug investiert, sondern auch, in welchem System man investiert. Denn Geld, ja, das ist ja nichts Statisches. Es fließt. Und überall, wo es fließt, da entsteht ein fruchtbarer Boden, auch für Netze, die aus Zugriffsrechten, Registern und Kontrollen bestehen. Und genau darum geht es mir in dieser heutigen kleinen Lektion zur Aufklärung um eine neue europäische Architektur der Kontrolle und um die Frage, wie man darin seine Freiheit behält. Teil 2. Die Architektur der Kontrolle. Wenn wir verstehen wollen, wie Kontrolle entsteht, müssen wir uns anschauen, wer sie ausübt und mit welchen Mitteln er sie ausübt. eine zentrale Rolle, die ich in bisherigen Podcasts noch nie so explizit erwähnt habe. Aber jetzt wird es eben überfällig. Diese Rolle spielt seit 2024 die AMLA, die Anti-Money Laundering Authority. Das ist eine neue EU-Behörde, offiziell geschaffen, um Geldwäsche und Terrorfinanzierung zu bekämpfen. Mit Sitz in Frankfurt und einem Mandat, das so viel größer ist, als es auf den ersten Blick erscheint. Diese AMLA soll die bisher zersplitterten nationalen Kontrollsysteme zusammenführen und so für mehr Effizienz sorgen. Und mit dieser Absicht entsteht ein Netzwerk, das in Echtzeit auf Finanzbewegungen zugreifen kann. Banken, Versicherer, Kryptoplattformen und sogar der Zoll und Grenzschutz und noch mehr entscheidende Faktoren werden Teile dieses Netzes. Ja klar, dabei klingt das jetzt alles erstmal vernünftig. Wer bitte sollte schon dagegen sein, dass mit weniger Kosten mehr Effektivität entsteht bei der Verfolgung von illegalen Geldströmen, von Terrorfinanzierung, Geldwäsche oder Steuerbetrug? Doch das Ziel der Kontrolle bestimmt ihre Reichweite und die Grenzen dieser Reichweite sind kaum auszumachen. Und so richtet sich der Blick nicht mehr nur auf die wenigen Prozente der Verdächtigen, sondern auf uns alle. Denn die Technik erlaubt es inzwischen, jede Transaktion zu speichern, zu analysieren, zu bewerten und sei sie noch so unauffällig. Im Namen der Prävention wird da aus einem Einzelfall ein Muster und aus jedem Bürger ein potenzielles Risiko. Und es ist wie auf einem Marktplatz, auf dem plötzlich alle 1000 Marktbesuche durchleuchtet werden, weil 4 oder 5 von ihnen vielleicht ein Stück Falschgeld im Beutel haben. Ja, diese Entwicklung, die muss gar keinem bösen Plan folgen. Sie folgt nur einer Logik. Christine Lagarde, ja, heute Präsidentin der Europäischen Zentralbank, die war schon 2011 als Direktorin des IWF, des Internationalen Währungsfonds, eine Verfechterin globaler Aufsicht. Sie sagte einmal, man müsse die Finanzströme, das ich zitiere jetzt, die Finanzströme dort sichtbar machen, wo sie entstehen. Tja, und sichtbar werden sie nun mit den gewaltigen technischen Hilfsmitteln, die uns bis heute und von Tag zu Tag mehr noch mit KI zusätzlich zur Verfügung stehen. In Datenbanken, in Registern und in digitalen Archiven. Seit 2019 unter Lagardes Führung der EZB wurde die Linie jetzt einfach fortgeführt. Bargeldbegrenzung, Diskussion um digitalen Euro und zentrale Register für Vermögenswerte. Das sind solche Beispiele. Das sind natürlich keine Zufälle. Nein, das sind Bausteine einer neuen Ordnung. Einer Ordnung, in der Stabilität gleichgesetzt wird mit Kontrolle. Teil 3. Das EU-Vermögensregister. Ein wichtiger Baustein dieser Ordnung ist das in früheren Podcasts schon erwähnte Vermögensregister der Europäischen Union. Ab 2025 soll es schrittweise eingeführt werden, zunächst für Vermögenswerte ab 200.000 Euro. Erfasst werden sollen Immobilien, Bargeldbestände, Aktiendepots, Edelmetalle, Beteiligungen, Kunstwerke, Kryptowährungen, ja wahrscheinlich auch die Briefmarkensammlung des Meißner Tee-Service und die chinesische Vase. Also kurz alles, was einen gewissen Wert hat und einen messbaren Wert darstellt. Und der offizielle Zweck, wieder einmal, Geldwäsche verhindern, Steuerbetrug bekämpfen, Transparenz schaffen. Ja, so eine Begründung ist doch immer moralisch makellos. Wer sich dagegen sträubt, der macht sich ja schon von vornherein verdächtig. Doch die praktische Folge für uns alle ist gravierend. Es soll ein gläsernes Vermögensbild eines jeden Bürgers entstehen. Und jetzt zurück zu unserer Metapher. Unser finanzielles Leben wäre ein Schachspiel. Und jede Figur bestünde jetzt aus Glas. Wer da jetzt mit Speziallampen reinleuchten kann, der speichert auf Knopfdruck jeden Zug, jeden Besitz. Der wertet aus und kategorisiert. Und so eine gewaltige Software oder Dienstleistung wie Palantir könnte sich jetzt vortrefflich für sowas eignen. Ich bin sicher, die Firma hat sich schon bei Madame Lagarde vorgestellt. Sofern sie sich nicht selbst vorher schon bei der Firma gemeldet hat. So oder so, was früher privat war, wird jetzt Teil einer Statistik. Und wer Zugang zu dieser Statistik hat, besitzt was? Daten. Und Daten sind Macht. nicht notwendigerweise sie zu missbrauchen. Aber die Möglichkeiten sind weitreichend, das ahnt auch einer, der kein Datenspezialist ist. Und in der Sprache der Verwaltung nennt man diese Datenspezialisten, die mit den Speziallampen da ins Spielbrett reinleuchten dürfen, sogenannte berechtigte Stellen. Ja, das können Finanzämter sein, Ermittlungsbehörden aller Art, auch der Zoll und Grenzschutz, aber auch wissenschaftliche Institute oder NGOs, die ein berechtigtes Interesse anmelden. Und so wandert die Grenze zwischen privat und öffentlich immer mehr ein Stück weiter in Richtung, ja, wohin eigentlich? Öffentlich? Oder ist öffentlich das neue privat, weil wir gar nicht mehr wissen, wer was mit all den Daten macht? Und doch glaube ich, das alles geschieht nicht aus Willkür. Es folgt einfach dem Geist unserer Zeit und es verfolgt einen Plan. In einer vernetzten Welt gilt, Wissen ist Kontrolle, Kontrolle ist Sicherheit und Sicherheit ist Stabilität. Und Stabilität, dieses neue Dogma, wird uns seit Jahren von allen medialen Plattformen aller Art eingebläut. Die Stabilität Systems ist wichtiger als die Freiheit, Diskretion und Selbstbestimmung des Einzelnen. Teil 4. Der unsichtbare Weg zur Enteignung. Und damit sind wir bei einem sensiblen Punkt, der viele beunruhigt, wenn man es zu Ende denkt. Dem möglichen Weg von der Überwachung und was man mit ihr alles anstellen kann, bis hin zur Enteignung. Nicht, weil morgen die Tür eingeschlagen und das Konto geleert wird, sondern weil der Weg dorthin grundsätzlich möglich ist. Technisch einfach leicht machbar, also strukturell plausibel. Und jede Enteignung in der Vergangenheit hat mit der Erhebung von Daten begonnen. Schließlich muss man erstmal wissen, was jemand besitzt, um darüber vielleicht irgendwann verfügen zu können. So war es auch beim Lastenausgleichsgesetz in den 50er Jahren, das nach dem Krieg eingeführt wurde. Der Staat, der musste ja wissen, wer was hatte, um eine scheinbar gerechte Vermögensabgabe festzulegen. Und er wusste es, weil zuvor erfasst worden war, wer über Grund, Haus, Firmen und Kapital verfügte. Es war damals ein Akt der Solidarität und er war ja in dem Fall ja auch historisch verständlich. Aber das Muster ist universell, ist immer das Gleiche. Ohne Daten kein Zugriff, ohne Zugriff keine Umverteilung. Und wenn man dieses Muster in die Gegenwart übersetzt, ergibt sich ein Szenario, das zunächst harmlos klingt. Eine Krise entsteht, woher und warum auch immer. Vielleicht eine Klimakrise, eine Schuldenkrise, vielleicht eine Bankenkrise. Und jetzt braucht der Staat Mittel, um die Krise zu bewältigen. Und er hat die Daten, um leistungsfähige Bürger zu identifizieren. Und als nächstes wird ein Narrativ geschaffen, das mit Dauerschleife in die Ohren der Bevölkerung gespielt wird. Denn gegen eine Volksmeinung zu agieren, das erzeugt auf Dauer zu viel Unruhe. Das ist einfach stressig, das ist anstrengend. Also muss man des Volkes Meinung auf die eigene Seite bringen. Und so ein Narrativ könnte dann lauten wie: Gemeinsam tragen wir die Last. Ja, und schon entsteht aus Solidarität eine Verpflichtung und aus Verpflichtung ein Zugriff. Ja, jetzt aber nicht als Raubzug, bitte, wir sind eine zivilisierte Gesellschaft, sondern als gesetzliche Maßnahme getragen von, ja, von wem eigentlich? Von dem, der die Mehrheit für sich gewonnen hat. In den Geschichtsbüchern steht dann aber nur, dass die Mehrheit der Bevölkerung danach verlangt hat. Das Volk hat abgestimmt. Es wurde nur der Wille des Volkes berücksichtigt. Natürlich, das ist alles ist rein hypothetisch, eine Theorie. Parallelen zur Gegenwart wären jetzt rein zufällig. Und dabei denke ich jetzt auch nicht an solche Aktionen wie diesen Klimabescheid in Hamburg im Oktober 2025. Teil 5. Die Macht der Information. Nochmal kurz zum Durchatmen ein Zwischenfazit. Eine Zusammenfassung des bisher Gesagten. Also, Informationen, Daten sind die neue Währung, nicht nur für die großen Tech-Konzerne, sondern auch der Politik. Früher brauchte man dazu physische Kontrolle mit Beamten, mit Inspektoren und mit Bergen von Akten. Und heute genügt ein Knopfdruck. Was früher Wochen dauerte, ja, Steuerprüfungen, Vermögensbewertungen, Ermittlungen, das alles lässt sich heute innerhalb von Sekunden über Datenabgleiche erledigen. Ja, und von einer KI mundgerecht aufbereiten. Der technische Fortschritt, ja, der schafft so eine enorme Effizienz, aber er verschiebt eben auch die Machtverhältnisse. Denn wer Informationen in dieser Tiefe besitzt, der muss nicht mehr fragen. Der hat schon die Antwort, bevor die Frage gestellt wurde. Man darf das ruhig mal zu Ende denken. Ein zentrales Vermögensregister, verbunden mit Grundbuch, Kontenabruf, mit Tracking aller Überweisungen, Handelsregister, Krypto, Transaktionsdaten bis hin zu Zoll- und Reisestatistiken. Das alles ist ein System, das der feuchte Traum aller Kontrollfreaks sein müsste. Aber Kontrolle hat eben zwei Seiten, die sich leider nicht ausschließen, sondern einander bedingen. Du bekommst das eine nicht ohne das andere. Ja, Kontrolle kann schützen, aber sie begrenzt eben auch. Sie schafft Sicherheit, aber sie nimmt einem auch Freiheiten. Und der Übergang, der ist fließend, ja, wie bei einem Damm, über den man den Wasserabfluss reguliert. Er kann auch ganz langsam und unbemerkt immer mehr Wasser stauen, bis der Fluss stillsteht. Und genau deshalb gehört dieses Wissen zur finanziellen Bildung. Denn wer weiß, wie Daten fließen, kann sich positionieren, bevor die Schleusen sich schließen. Und natürlich kommt da wieder die Wohlstandsbildnerstrategie und institutionelles Wissen ins Spiel. Teil 6. Christine Lagarde und das neue Finanzökosystem. Doch begleite mich mit deinen Gedanken nochmal hin zu ein paar Details, die wissenswert und aufschlussreich sind, so wie ich denke. Um zu verstehen, warum die EU diesen Weg der Kontrolle und Durchleuchtung so konsequent geht, dafür sollten wir uns eine zentrale Figur auf unserem Schachbrett anschauen. Ich habe sie schon erwähnt, Christine Lagarde. Ihre Karriere, das ist eine Konstante in der Geschichte der Finanzordnung. Juristin, Politikerin, IWF-Chefin und jetzt Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Und schon 2013 sprach sie beim Weltwirtschaftsforum in Davos über, ich zitiere, die Notwendigkeit einer globalen finanziellen Transparenz. Ja, damals klang das noch wie eine Vision. Heute ist sie Realität, diese globale finanzielle Transparenz. Unter ihrer Führung hat die EZB nicht nur den digitalen Euro vorangetrieben, sondern auch das Zusammenspiel zwischen Zentralbank, Landesbanken, Aufsichtsbehörden aller Art und Staaten. Und der digitale Euro, so Lagarde in mehreren Interviews 2023, ja, der soll ja sicherstellen, dass Zahlungen nachvollziehbar bleiben. Und damit öffnet sich ein ganz neues Kapitel. Das Bargeld, das jahrhundertelang auch für ein gewisses Stück Anonymität stand, das verliert seine Funktion. Und an seine Stelle tritt ein System, das jede Bewegung registrieren kann. In Echtzeit bis auf den Cent genau. Natürlich, der digitale Euro ist noch nicht der Big Brother is watching you Moment, aber er ist sein Werkzeugkasten. Wenn Geld vollständig digital wird, braucht man keine physischen Kontrollen mehr. Die Software übernimmt die Kontrolle. Wer Zugriff auf das System hat, hat Zugriff auf das Verhalten aller, die das System nutzen. Und wir werden es alle nutzen. Und warum? Weil es so fantastisch unkompliziert ist und jede Menge reizvoller Möglichkeiten bietet. Sprich, weil wir uns und unsere Ideen damit total bequem und schnell wie nie verwirklichen können. Und jetzt sage ich einen Satz, der ja, vielleicht harmlos klingt, aber tief geht. Kontrolle folgt der Bequemlichkeit. Wer die Bequemlichkeit liebt, der bekommt Kontrolle gratis dazu, aber verpflichtend. Naja, und jetzt frage ich dich, denkst du, die Mehrheit der Bürger, aufgeklärt wie sie ist, wäre bereit, auf ihre Bequemlichkeit zu verzichten, zugunsten von mehr Diskretion und Freiheit? Denk mal daran, wer alles Amazon benutzt, die ganzen Google-Dienste, Meta, Apple Services, PayPal als Bezahlmethode oder Klarna mit seinen Ratenzahlungsangeboten. Ich will mich da selbst gar nicht rausnehmen. Wobei, Klarna mit Ratenzahlungen, das habe ich noch nie benutzt. Aber zurück zu Madame Lagarde. Sie sagt immer und überall, sie wolle Vertrauen schaffen. Das klingt auch immer erstmal gut. Aber entsteht Vertrauen, indem man jemanden durchleuchtet und sichtbar macht? Oder beginnt Vertrauen nicht erst mit den Grenzen dieser Sichtbarkeit, die man jemandem gewährt? Also meine Meinung ist, eine gesunde Balance und Ordnung braucht Zonen, in denen wir Bürger nicht durchsichtig sind, sondern privat sein dürfen. In dieser Balance, finde ich, entscheidet sich, ob Freiheit Bestand hat oder de facto abgeschafft wird. Und um dir jetzt aber auch einmal ein bisschen Luft zum Atmen zuzufächeln, will ich dir gleich sagen, ja, Als Bürger sind unsere Möglichkeiten, auf diese ganze Entwicklung hier Einfluss zu nehmen, äußerst eingeschränkt. Als Wohlstandsbildner aber können wir uns diese Zonen auf ganz legale Weise erobern und bewahren. Diese Freiheitszonen, in denen wir und unser Vermögen nicht durchsichtig sind. Da komme ich gleich dazu. Teil 7. Wenn alle Figuren aus Glas sind. Doch vorher nochmal unser Bild mit dem Schachbrett und all seinen gläsernen Schachfiguren, auf dem die Europäische Kommission, der Staat und Palantir oder Vergleichbares ihre Züge ziehen. Wir wissen alle, Computer als geniale Schachspieler, obendrein mit künstlicher Intelligenz jetzt noch, haben den Menschen ja längst hinter sich gelassen in der Beherrschung dieses Spiels. Und gute Schachspieler erkennen Muster, berechnen Wahrscheinlichkeiten und antizipieren die nächsten Züge einer jeden Figur. Und genau das passiert auch mit unseren finanziellen Daten. Jetzt gerade und mit jedem Monat mehr. Diese Daten werden gesammelt, gespeichert, verknüpft und aus ihnen entsteht was? Ein Profil. Und am Ende steht hinter diesem Profil gar kein Mensch mehr, sondern eine algorithmische Auswertung. Und das ist der Punkt, an dem Kontrolle zur Selbstverständlichkeit wird. Es braucht da gar keinen bösen Willen mehr. Es reicht das Programm, das funktioniert, wie es entworfen wurde. Der Mensch und all seine Eigenschaften, die haben sich aufgelöst zugunsten einer riesigen Sammlung von Daten. Und Daten lassen sich formen, bis die Gesetzgebung um diese Daten herum alles mit ihnen machen kann. Auch enteignen. Für uns Wohlstandsbildner ist das eine doppelte Botschaft. Erstens, Panik hilft hier niemandem. Zweitens, Naivität aber auch nicht. Und der kluge Investor, der beobachtet all diese Mechanismen und er sucht sich jetzt Wege, sich in ihnen so frei zu bewegen, wie es eben legal möglich ist. Und dabei weiß er, dass ihm Freiheit nie wieder einfach gewährt wird. Er muss sie sich schon strategisch erobern. Teil 8. Die Macht der Distanz. Ein Teil dieser Strategie ist die räumliche und juristische Distanz. Viele der Wohlstandsbildner Wertschöpfungsketten, also viele unserer Beteiligungen, liegen außerhalb Europas. Nicht, weil Europa an sich schlecht wäre, sondern weil dort eben die Freiheitsgrade immer mehr schrumpfen. Und der Euro als Kleister für Staaten, die eh noch nie so wirklich zusammengepasst haben, auch nicht so toll ist, wie die EU immer behauptet. Na nun, wenn Wertschöpfung außerhalb der EU stattfindet, endet auch der Zugriff dieser EU. Und das ist kein Schlupfloch, das ist ökonomischer Realismus. Und der Staat, ja, der mag schon Geldströme lenken können, Stichwort ETFs. Aber wer die Anreize und die mediale Propaganda durchschaut, mit denen diese Geldströme gelenkt werden, der kann auch immer selbst bestimmen, wohin und wie das eigene Geld fließen soll. Und solange dein Kapital in echten Projekten arbeitet, wie in Infrastruktur, in Agrikultur und in gewerblichen Entwicklungsimmobilien, solange ist es kein spekulatives, digitales oder in irgendwelchen Aktiendepots leicht zu durchleuchtendes Kapital mehr. Nein, es wird zu dem, was ich Produktivkapital nenne. Und auf produktives Kapital greift kein System leicht zu, weil Produktivkapital das System zu einem Teil ausmacht. Es gehört zum System. Es ist wie der Finger, der nicht gleichzeitig auf sich selbst zeigen kann. Oder anders gesagt, mit Produktivkapital außerhalb der EU stehst du in diesem ganzen globalen Finanzspiel nicht mehr auf dem zentralen Feld mit einem Dutzend Speziallampen über dir in Europa, die dir einheizen, sondern eher auf einer Brücke, ja, die zu einem anderen Spielfeld, anderem Spielbrett führt. Und von dort aus kannst du jetzt auch die Züge der anderen beobachten, aber ihre Blicke, die erreichen dich kaum mehr. Und das ist kein Trick. Das ist einfach ein Perspektivwechsel. Du spielst nicht mehr im System, sondern du spielst ein bisschen mit dem System. Für mich als Investor steht hinter solchen Maßnahmen auch eine Haltung, die nicht nur mit gesundem Misstrauen zu tun hat. Für mich demonstriert diese Haltung auch ein Stück Selbstverantwortung und Selbstermächtigung. Der mündige Anleger, der sucht keine Verstecke, denn die gibt es sowieso nicht mehr. Nein, er sucht Standorte, die den Charakter seiner Werte noch weitgehend schützen. Solche Werte wie, ja, wie Freiheit, Eigentum oder Selbstbestimmung. Und diese Standorte gibt es auf der Welt, zumindest jetzt noch. Teil 9. Was man wirklich tun kann. Ja nun, viele fragen sich an dieser Stelle, was kann ich denn tun? Ich bin ja nur ein winziges Rädchen in diesem System. Die Antwort ist einfacher, als sie klingt. Du kannst immer etwas tun, wenn du weißt, wo du stehst und wenn du bewusst entscheidest, wo du hin willst. Du kannst zum Beispiel finanziell aktiv werden, aber nicht indem du auf den nächsten Tipp wartest aus Börse, Online oder Focus Money, sondern indem du Strukturen schaffst, die dich unabhängig machen. Beteiligungen statt Spekulation, reale Werte statt Papierprodukte, Projekte statt irgendwelcher Prognosen und Spekulationen. So wird dein Vermögen Teil einer Wertschöpfungskette und nicht bloß ein Datensatz im Register. Und das erhöht auch die persönliche Widerstandsfähigkeit. Gesundes Misstrauen führt zu Souveränität, indem du lernst, was dir gehört, was du beeinflussen kannst, ja, und auch was du nicht beeinflussen kannst. Und diese Haltung, die ist wie ein innerer Kompass als Teil einer Strategie. Ja, und sie zeigt dir die Richtung, auch wenn das Wetter total umschlägt. Teil 10. Wissen oder Nichtwissen? Das ist hier die Antwort. Ich weiß, das alles klingt unbequem. Na, viele haben sich so traulich eingewohnt in unser Europa und wollen all diese Dinge vielleicht gar nicht so ganz genau wissen. Also weiter mit der bequemen App und mit Aktien und seit neuestem auch Venture Capital mit Trade Republic oder wie sie alle heißen. Ja, und ich weiß, man kann auch sagen, weniger Wissen ist doch besser, Andreas. Dann lebt man ruhiger, schläft besser, fühlt sich nicht so ausgeliefert. Ja, verständlich. Wissen verpflichtet. Wer versteht, der kann nicht mehr so tun, als wüsste er es nicht. Aber, und das ist mehr mein Ansatz, man kann auch anders auf diese Entwicklung antworten. Gerade wenn ich nichts ändern kann, sollte ich wissen, was gespielt wird. Denn wer das Spielfeld kennt, der kann seinen Platz wählen. Wer die Regeln versteht, der kann für sich das Beste draus machen. Und wer das System durchschaut, der erkennt vielleicht Lücken, durch die noch Licht fällt. Nicht wissen, das ist für mich dagegen wie Segeln ohne Kompass. Ja, der Wind wird dir jeden Tag von den Medien, von der Politik und vom Finanzamt ins Gesicht geblasen. Aber du weißt nicht, wohin dich der Wind trägt. Wissen dagegen ist wie ein Segel, das du selbst setzen kannst. Es kann dir und deinem Vermögen eine Richtung geben. Es schafft wenigstens in einem Teil deines Portfolios Handlungsfreiheit. Oder erlaube mir noch einen Vergleich. Ich kann einfach nicht anders als ein seit vielen Jahren begeisterter Privatpilot. Wissen ist für mich kein Gewicht, das mich belastet. Wissen verschafft meinen Flügeln Auftrieb. Wissen hebt mich erst in die Luft. Und genau das ist der Grund, warum ich so gerne Wissen vermittle. In dem Fall unternehmerisches, institutionelles Finanzwissen für Privatanleger. Allein abzuheben und irgendwo im Luftraum durch die Gegend zu fliegen, macht es doch langweilig und macht einsam. Mal als Antwort auf die Frage, warum erzähle ich denn das alles und behalte es nicht für mich? Ich will da jetzt gar nicht zu pathetisch daherkommen. Wir sind ja schließlich in Deutschland, in Österreich oder der Schweiz, wo zu viele Metaphern und Pathos gleich schnell verdächtig wirken. Aber mal ganz ehrlich, ein bisschen mehr Pathos würde doch diesen ausgetrockneten, überbürokratisierten Ländern ziemlich gut tun. Und da beziehe ich jetzt übrigens jedes europäische Land mit ein, das mit einer EU-Kommission und einer europäischen Zentralbank zu tun haben muss. Was ich mir wünsche, das ist eine Flugzeugflotte. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin schon in Formation geflogen. Und dann bist du eben in diesem riesigen Luftraum, der uns noch immer zur Verfügung steht als Investoren. Nicht allein, sondern fliegst in einer Gruppe, ich nenne sie Investorengemeinschaft, in einer Gruppe zu einem Ziel deiner Wahl. Und das ist eben auch ein gutes Stück Selbstermächtigung und Freiheit. Teil 11. Schlussgedanken zur Ermutigung. Ja, das System, in dem wir leben, das wird immer komplexer, vernetzter und kontrollierbarer. Aber Komplexität muss kein Feind sein. Sie ist ja vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass alte Wege etwas zu eng geworden sind. Und wer das erkennt, der kann doch neue Wege gehen. Finanzielle Bildung ist da weit mehr als Zahlenverständnis. Sie ist Bewusstseinsarbeit. Denn sie öffnet einem die Augen für Macht, für Kontrolle, aber auch für Freiheit und für die eigenen Möglichkeiten, für die eigene Verantwortung. Und mit dieser Bildung nach institutionellem Vorbild da bleibt man ruhig, wenn andere sich fürchten und man handelt, wenn andere den Kopf in den Sand stecken oder am Altbewährten so festhalten wollen. Und das Schönste daran, wenn wir es doch so oft von der Sicherheit haben, niemand kann dir dieses Wissen nehmen. Niemand kann es durchleuchten. Und dieses Wissen wird in dir immer größer, je mehr du es anwendest. Also, bleib auf dem Spielfeld, lerne die Regeln. Und wenn du sie durchschaut hast, dann spiel dein eigenes Spiel oder verlasse das Spielbrett. Und das ist auch zu einem guten Teil möglich. Denn wer sein eigenes Spiel spielt, der kann nicht enteignet werden. Weder durch Daten noch durch Angst. Tschüss ade, auf Wiederhören oder auf Wiederschauen. Dein Andreas, der Wohlstandsbildner.